After Hours. Die Playboy-Bargespräche.
Herzlich willkommen zu After Hours, dem Playboy-Podcast. Mein Name ist Florian Beutin und ich bin Chefredakteur und Verleger des deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Hours spreche ich mit dem Mann, dem die Welt als vollkommen schmerzfreies Großmaul mit Mini-Pli-Perücke, blau getönter Pilotenbrille, Cowboy-Stiefeln und einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein kennt. 1965 in Essen geboren, verkörpert die gelockte Gagmaschine seit mehr als 25 Jahren den Prototypen des liebenswerten Ruhrpott-Prolls. In seiner Paraderolle gewann der einstige Drummer einmal den Deutschen Fernsehpreis, räumte zwei goldene Schallplatten ab und wurde fünfmal mit dem Deutschen Comedypreis geehrt. Dass der Meister des gespielten Männerwitzes aber nicht nur lustig kann, beweist er nun eindrucksvoll in seinem neuesten Buch. In der gerade erschienenen Autobiografie tritt erstmals auch der Mensch hinter der berühmten Kult- und Kunstfigur zum Vorschein. Was es mit dem Buchtitel Blauäugig auf sich hat, in welchen Momenten dem Komiker tatsächlich das Lachen vergeht und warum in ihm ein echter Playboy steckt, darüber spreche ich mit dem heute 57-Jährigen. Ich freue mich auf den Stand-up-Comedian, Musiker, Schauspieler, Podcaster, Bestseller-Autor, ehemaligen Bootsbesitzer und bekennenden Rumtreiber. Herzlich willkommen zu After Hours, Atze Schröder.
Ja, Florian, eine sehr schöne Anmoderation und ich fühle mich jetzt schon geehrt, bin gerne gekommen.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist es vielleicht gewohnt, dass man sich zu Gesprächen irgendwo an der Pommesbude trifft,
Currywurst. Das habe ich aber auch noch nie gemacht.
Ich hoffe, das ist für dich okay, dass wir uns hier am Bartresen, sind ja die Playboy-Bar-Gespräche, treffen in einer Münchner Location. Und ich meine, wenn wir hier schon so am Tresen sitzen, wir sind hier im Hart übrigens. Hast du Durst mitgebracht? Möchtest du was trinken?
Ja, ich fange erstmal antialkoholisch an, weil ich hatte heute noch nicht mal einen Kaffee. Aber wenn ich hier so an der Bar sitze, und die ist ja wirklich sehr einladend, ja. Da so der Durst, der meldet sich schon von hinten.
Der meldet sich so. wir können dich ja schon mal inspirieren, wenn du Lust hast, für später natürlich.
Ja, natürlich.
Und ich bin ja hier für die Fragen zuständig und nicht für die Getränke. Für die Getränke habe ich ja die Barfrau meines Vertrauens, nämlich die Maike Zimmermann. Die steht nämlich jetzt hinter der Bar. Und liebe Maike, was kannst du uns und was kannst du Atze denn kredenzen?
Atze, wenn er jetzt erstmal noch alkoholfrei trinken möchte, lasse ich mir was Schönes in die Richtung alkoholfreier Negroni, alkoholfreie French 75 erstmal einfallen. Vielleicht bekomme ich dich ja dann motiviert, auch etwas mit Alkohol zu trinken. Ja. Florian wird sich dann bestimmt darüber freuen. Und bei Florian habe ich mir heute was ganz Besonderes einfallen lassen.
Komm her, jetzt nicht mit was Antialkoholischem.
Auf gar keinen Fall. Ich serviere euch jetzt zu Beginn erstmal auch für dich, lieber Atze, einen Whisky Sour in Form von einer Molekularkugel. Vielleicht bekommst du dann automatisch Durst auf Alkohol. Und beim Florian machen wir einen schönen Curious Mule auf der Basis einer seiner Lieblingsspirituosen. Whisky, in dem Fall ein schöner Single Malt.
Ja,
ein Hauch von Grapefruit Bitters, ein bisschen frische Limette und das Ganze mit einer würzigen Ingwerlimonade aufgegossen. Einfach bei dem schönen Wetter, das wir heute haben, in den Abend hinein zu starten.
Sehr gut.
Wer jetzt noch keine Lust auf Drink bekommen hat, der ist kein Mensch.
Klang gut, oder?
Ja, das klang wirklich saugut.
Du hast mal, oder ich glaube, das schreibst du in deinem Buch, über das wir ja sprechen werden, so viele Erinnerungen an deine Geburt hättest du nicht, aber deine Begeisterung für Champagner sei geblieben. Ja, ist das dein Lieblingsgetränk oder?
Würde ich schon so sehen. Es belebt doch am meisten und schmeckt einfach auch gut, wenn man jetzt nicht gerade den billigsten nimmt.
Ja. Den kriegst du ja nicht. Das ist ja nicht den billigsten.
Nein, einer meiner besten Freunde ist Weingroßhändler und der handelt auch mit Champagner. Von daher bin ich immer in der Nähe irgendwelcher Champagnerverkostungen und da ist die Begeisterung dann irgendwann zwangsläufig entstanden. Außerdem ist es so, dieser Rausch, den man dann bekommt, der ist ja euphorisch zu beschreiben.
Ja, du sprichst ja in deinem Buch auch von langen, feuchtfröhlichen Nächten und deinem fatalen Hang zu Aftershow-Partys.
Ja.
An welche Nächte kannst du dich nicht mehr so gut erinnern?
Da sind viele dabei, an die ich mich gar nicht mehr so gut erinnern kann. Du hast mir erzählt, dass beim letzten Mal Michael Mittermeier hier war. Und ich weiß noch, wie wir zusammen, wir sind ja beide auch Mitgesellschafter des Quatsch Comedy Club und als der Quatsch Comedy Club dann eine feste Location endlich in Berlin gefunden hat, im Friedrichstadtpalast, da gab es die große Einweihung und dann sind Thomas Hermanns, Michael und ich sind dann Richtung Hotel gezogen und kamen dann damals ins gerade neu eröffnete Ritz-Carlton rein. Mhm. Und damals hatten sie noch eine Curtain-Bar. Mhm. Und Ritz-Carlton weltweit hat zumindest in den guten Häusern immer eine Curtain-Bar. Das heißt, so spätestens um 18 Uhr werden die Curtains zur Seite gezogen. Und dann hat man die Auswahl zwischen 250 Hochklasse-Brandys.
Ja.
Das hat man in Deutschland auch versucht.
Ja.
Die Idee hat sich nicht durchgesetzt, so viel kann man jetzt schon sagen. Aber wir kommen in die Bar und der günstigste kostete, glaube ich, der günstigste Brandy 98.
Ja.
Und der teuerste so um die 500. Und dann kommen also wir drei betrunkenen Komiker da rein. Und ich sage, ja, drei Pils, drei kurze. Und er sagt, ja, wie drei kurze? Ja, ihr seid doch eine Brandybar, mach mal drei Brandy dazu.
Aha.
Ja, was denn für einen? Ja, so einen mittleren. So, und dann hat die Runde 480 Euro gekostet.
Aha.
Man muss dazu sagen, wir standen vorher schon am Aufzug und der Knopf war schon gedrückt. Und Michel sagte das berühmte Wort Absacker. Und dann haben wir da für einen Absacker für 480 Euro getrunken. Da haben wir so einen Ärger gemacht, dass wir noch eine Runde umsonst kriegten. Aber das hat die Sache auch nicht viel besser gemacht.
Zu den Aftershow-Partys, da komme ich gleich nochmal.
Achso, Entschuldigung, ich habe die Frage nicht ganz beantwortet.
Das stimmt.
Und wie es dann so weiterging nach der Curtain Bar, da fehlt mir jegliche Erinnerung. Punkt.
Okay, schade eigentlich, da wollte ich nochmal nachhaken. Von Harald Schmidt stammt ja der Satz, er gehe nie auf Aftershow-Partys, da sei man nur, wenn man Sex haben wollte oder einen Job brauchte. Welche davon war deine Motivation?
Beides natürlich. Meistens auch im Zusammenhang. Nein, ich bin jemand, der versucht, aus jeder Aftershow-Party was zu machen. Und wenn nicht, wenn es nicht klappt, so wie es nie geklappt hat beim Comedy-Preis, die Aftershow-Party war traditionell schlecht, dann habe ich die After-Aftershow-Party erfunden.
Ja.
Und ich werde nie vergessen, wie im Kolonium die erste Aftershow-Party des Comedy-Preises war. Und ich nach einer Viertelstunde schon feststellte, hier ist die Wiese gemäht, hier ist nichts zu holen. Dann habe ich so, ich sag mal, die 120 wichtigsten Leute eingeladen, in die Savoy-Bar zu gehen, also die Bar des Savoy-Hotels.
Ja.
Komm da rein und die Gala, die Bartenderin, die war ganz alleine und ich sagte, ruf mal lieber noch Hilfe, weil hier kommen gleich 120 Leute. Sie hat es nicht ernst genommen und es war wirklich so, dass eine Stunde später die Bar rappelvoll war mit 120 Leuten und sie hat gekämpft wie eine Löwin. Nachher gab es nur noch, glaube ich, zwei oder drei Arten von Getränken, keine schlimmen Cocktails mehr. Aber diese Party ist geblieben, bis heute.
Ja.
Also beim letzten Mal, es gibt ganz viele erfahrene Komikerinnen und Komiker, die gar nicht mehr auf die Aftershow-Party gehen, sondern immer auf die After-Aftershow-Party.
Ach, das ist sozusagen, ich verstehe, das ist, wenn man wirklich eigentlich vorne dabei sein will, geht man nicht auf die After, die lässt man aus und geht gleich auf die After-After.
Ja, und du siehst so dieser Ausspruch von Harald Schmidt, den habe ich nie ganz aufgenommen. Ich habe mir die Partys immer so gemacht, wie ich sie brauchte.
Apropos so gemacht, wie du sie brauchtest, auf der Echo-Aftershow-Party.
Ja.
Du lachst schon. Da hast du offensichtlich Gefallen an Popsängerin Anastasia gehabt, aber nicht nur an ihr, sondern...
Ja, Mutti war auch dabei. Ich hatte so eine Rundreise.
Also nicht deine Mutti, sondern...
ihre Mutti, genau. Mutti? Gut, dass du nochmal das Richtige gestellt hast. Früher war die Aftershow-Party bei der Echo-Verleihung wirklich sensationell. Und auf jeden Fall besser als die Veranstaltung, die ja traditionell immer sehr langweilig war und das Plattenvolk nie so richtig zu begeistern war, egal wer da auf der Bühne stand. Aber die Aftershow-Party war klasse und die Plattenfirmen hatten jeweils ihre eigenen Bereiche, die Fernsehsender hatten ihre Bereiche und man konnte da so eine Rundreise machen. Und ich hatte schon alle möglichen Leute getroffen. Ricky Martin, der keinen mitgetrunken hat, dann aber Janet Jackson, die sich als begnadete Trinkerin damals rausstellte.
Ja?
Sie war noch nicht konvertiert, muss man dazu sagen.
Und die
war
auch zugänglich?
Absolut zugänglich, ja. Da stehen zwar immer irgendwelche Riesen vor dem Eingang, aber wenn die Damen und Herren dann winken, dann ist man mittendrin. Und ich habe eine sehr verbindliche Art.
Du hast Getränke mitgebracht.
Und so war es dann eben, dass ich mit Anastasia, dass wir uns so zuzwingen konnten. Und sie meinte, komm doch mal her. Und dann saßen wir zusammen und ihre Mutter saß auch dabei. Und dann ging es halt hoch her und es wurde gut reingeschwenkt. Aber so auf meine Idee, dass wir doch auch zusammen, also zu dritt, ins Hotel gehen können.
Also der Vorschlag kam von dir. Also.
Ja, der kam von mir, das wurde nicht mehr gut hier.
Ja, Fall.
Mutter hätte ich vielleicht noch gewollt, aber Anastasia selber glaube ich nicht.
Seid ihr euch danach nochmal begegnet?
Wir sind uns noch oft begegnet und diese Story taucht immer wieder auf. Und sie sagt jedes Mal wieder, und wenn sie nur so über den Flur ruft bei irgendwelchen Shows, liebe Grüße von Mutti.
Du hast auf deinen legendären Aftershow Partyabenden und auch sonst auf der Tour viele Menschen kennengelernt, natürlich auch mit dem ein oder anderen ein Gläschen getrunken. Gibt es aber irgendwie so eine Persönlichkeit, einen Menschen, mit dem du wahnsinnig gerne nochmal abends an einer Bar, an einem Tresen sitzen würdest und dich unterhalten?
Da waren einige dabei. Es wird dich jetzt ein bisschen wundern, aber mit Alice Schwarzer, der Emma-Herausgeberin, habe ich wunderbare Momente gehabt. Und die ist auch ein sehr lebensfroher Mensch, der tolle Geschichten erzählen kann. Aber am beeindruckendsten war eigentlich Karl Lagerfeld, muss ich sagen.
Ja. Und kann man mit Karl Lagerfeld am Tresen sitzen? Also konnte?
Ja. Also jetzt später war er, glaube ich, zu alt, um dann nochmal richtig einen wegzuhauen. Aber er hat schon am Champagner genippt. Der mochte ihn auch sehr gerne.
Champagner hat er, ja genau. Ja.
Und das war so beeindruckend, ihn zu sehen, wie er sich für jedes Thema interessiert, wie er sich auch mit jedem unterhalten hat. Es war ihm egal, ob es der Hausmeister war oder Tommy Gottschalk. Ich habe mal in Nürnberg Backstage mit Karl Lagerfeld gestanden und dann kam vorbei Britta Heidemann, die Fecht-Olympiasiegerin. Ja. Es kam Hip-Hopper vorbei, ich weiß jetzt gar nicht, amerikanische Hip-Hopper. Und er hat sich wirklich mit jedem unterhalten und hat auch die Hip-Hopper gefragt, wie macht ihr das mit euren Texten? Ja. Selma Hayek stand dabei, im Dirndl übrigens, in Nürnberg.
Sie sieht immer fantastisch aus.
Sie sah auch wahnsinnig aus und hatte auch ihre Vorteile besonders nochmal, es geht ja im Dirndl gut.
Ja, genau.
Ja, und Karl, wirklich, wir haben uns mehrfach getroffen und er hat mich jedes Mal beeindruckt. Und sein schönster Spruch war eigentlich so in einer guten Runde, wo er gefragt wurde, ich glaube, da war sogar Gottschalk dabei, wo er gefragt wurde, sag mal, deine Erziehung, die war doch auch bestimmt streng. Und er, wie immer, aus der Pistole geschossen, mit Erziehung wurde ich nie belästigt.
Ja.
Da habe ich mir bis heute gemerkt, den Spruch.
Ja, wunderbar. Ich habe Karl Lagerfeld tatsächlich auch, ich glaube, zweimal oder so getroffen. Ich habe ihn auch mal besucht in Paris und das ist schon eine sehr, sehr einzigartige Persönlichkeit gewesen. Ja. Und eigentlich auch das, was du beschreibst. Also das, was du beschreibst, er war auch zugänglich. Das hätte man ihm gar nicht zugetraut, aber er war, war interessiert.
Also wenn man ihn nur so aus Print kennt, dann denkt man ja, er ist so abgehoben und abgeschirmt. Und das war ja überhaupt nicht. Er war ein totaler Menschenfreund, hat sich interessiert, solange man freundlich war.
Ja.
Langeweile hat er natürlich gehasst.
Langeweile hat er wirklich gehasst. Langweilige Menschen, die haben ihn, glaube ich, angeekelt.
Angeekelt. Und bis heute, muss ich sagen, war das so der beeindruckendste.
Ja.
Ich habe jetzt gerade Tommy Gottschalk mit einfließen lassen. Tommy Gottschalk gehört immer wieder zu beeindruckenden Menschen, gerade auch dann, wenn man irgendwo an der Theke sitzt. Ich bin im Bayerischen Hof, schräg gegenüber ist ja das Hugos. Und ich war mit meinem Tourmanager, der da vorne sitzt, der Carlo, mit dem war ich da, weil ich hier gespielt hatte auf dem Tollwut-Festival und Bayerischer Hof. Und Carlo hatte Geburtstag, wir sind rüber zum Hugus und sitzen da nett am Tisch und irgendwann, zack, saß Tommy da und war, grüß euch, servus. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige hier und da muss ich feststellen, da ist der Atze. Und während er so spricht, nimmt er sich ein Champagnerglas vom Tisch, ein leeres Champagnerglas, ein saures, und hält das so raus und schaut aber nicht in die Richtung des Glases, sondern unterhält sich weiter und geht einfach qua seiner Prominenz davon aus,
dass automatisch
jemand da schon Champagner reingießen wird. Und genau so war es auch. Er hat dann auch gar nicht hingeguckt, sondern einfach getrunken. Und so ging es den ganzen Abend weiter. Und das nenne ich echte A-Prominenz. Ja,
das ist A-Prominenz, genau. Ja. Ich denke das nur gerade durch. Wenn ich das machen würde, wer weiß, was dann alles sich in diesem Glas wiederfinden würde. So, möchte ich gar nicht drüber nachdenken.
Gehen wir mal vom Besten
aus. Genau, vom Besten können wir auch jetzt ausgehen, weil Maike hat inzwischen gezaubert. Man hört es vorne im Hintergrund und das sieht wieder grandios aus. Bei dir ist ein bisschen Blümchen drauf. Nee, das sind Zesten.
Ich denke, das soll so stilisiert der Garten der Lüste sein.
Der stilisierte Garten der Lüste.
Welche schöne Beschreibung. Zum einen ist deine Lieblingsfrucht kandiert on top. Und zwar ist es eine getrocknete Mango. Weil ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, was du gerne magst. Und zum anderen bin ich nochmal vom alkoholfreien Negroni umgeswitcht, weil ein alkoholfreier Negroni ist nicht gleich ein Negroni, deswegen trinkst du nachher lieber einen richtigen. Das ist jetzt ein Mango-Mule mit ein bisschen Ahorn, ein bisschen Zitronenhauch von Mango und mit einer würzigen Ingwerlimonade aufgegossen, damit du quasi dich an Florian anpasst und vielleicht die Trinklust doch noch kommt. Beim Florian haben wir in dem Emaillebecher, was ja klassisch für Mules ist, einen Eiler-Mule, wie gesagt, ein Curious Mule mit einem Hauch von einem schönen, kräftigen Single Malt.
Das ist
Limette, Grapefruit Bitters.
Das war das Wichtigste, da habe ich zugehört. Single Malt, kräftiger Single Malt.
Wichtig, auf dem kleinen Tellerchen ist nochmal in dem Löffel ein Molekular Whisky Sauer.
Sollen wir den zuerst
Den könnt genießen? Ihr quasi auch einmal auf eurer Zunge langsam zergehen lassen. Vielleicht kommt dann die Lust auf die hochprozentigere Getränkeauswahl. Letztes Mal, dass ich so eine Pille geschluckt habe. Genau, einfach auf der Zunge,
wieder
war. Auf der Zunge langsam, also erstmal
reinlegen. Das ist jetzt Whisky aus dem Löffel, oder
genau,
wie?
Und dann auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe euch da noch ein paar mehr dazu gestellt, falls ihr da noch ein bisschen naschen wollt.
Merkst du, wenn das Puff macht?
Ja,
er hat es Puff gemacht. Ja, es hat Puff gemacht. So.
Klasse.
Das ist Hammer. Also was wir hier immer kriegen.
Wir haben dann noch ein paar mehr und lasst es euch schmecken. Ich stehe euch zur Verfügung, wenn ihr
vielen Dank,
leere Gläser Maike. Habt.
Jetzt kommen wir uns noch mal ordentlich anstoßen hier.
Obwohl es ist eine Unart anzustoßen, ne?
Ist es?
Ja, ich bin ja, also noch nicht, aber kurz davor Mitglied im deutschen Knigge-Club zu werden.
Ja.
Und also mein Lieblingsthema eigentlich, Knigge, gutes Benehmen.
Gutes Benehmen.
Würde man bei mir nicht erwarten, aber ich habe mehrere dunkle Seiten.
Du weißt, woher das kommt mit diesem Anstoßen, warum man das überhaupt macht. Na klar.
Ja, ja, ja.
Eben.
Um sich gegenseitig zu vergiften.
Richtig. Also, Wohlsein.
Also Zuprosten ist grundsätzlich, da wird die Maike jetzt beipflichten, Zuprosten ist eigentlich auch persönlicher, weil man sich in die Augen schaut.
Ja. Zuprosten, genau.
Ja.
Und nicht anstoßen, weil, genau, da konzentriert man sich so drauf, dass man das Glas nicht zerdeppert.
Aber wenn wir nachher die Serviette als Kulturgut behandeln, dann stoßen wir in die Tiefen und Knigge vor.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst uns jetzt zuhören, wie wir wirklich wunderschöne Sachen in uns hineinschütten. Ihr könnt aber auch was lernen. Also
ist das gut.
Das ist sensationell. Gell?
Wahnsinn. Maike, toll.
Ihr könnt nicht nur was über Trinkkultur lernen von Atze, sondern ihr könnt eben auch lernen, wie man diese Wahnsinnsgetränke macht. Und zwar findet ihr alle Rezepte unseres Podcasts auf www.playboy.de/podcast.
Oh, hammergut.
Also
ich werde mir gleich erstmal so ein Set besorgen. So einen langen Löffel, den Jigger und einen Mixbecher. Ja, sehr gut.
Atze, du hast uns dein neues Buch mitgebracht. Es trägt den Titel Blauäugig. Es ist einerseits ein typischer Atze Schröder mit signifikanter Gagdichte, würde ich mal sagen. Aber die Leser lernen auch einen nachdenklichen Autor kennen. Ist das Buch eine Art Emanzipation-Loslösung von Atze?
Gar nicht so schlecht ausgedrückt, ja. Es ist auf jeden Fall mit Mut verbunden gewesen, das Projekt anzugehen, weil ich ja bisher mein Privatleben weitestgehend von der Öffentlichkeit verborgen habe. Und überhaupt sich da zu öffnen, das hat den Mut meinerseits erfordert.
Ja.
Und zwar vor 2 Jahren, das habe ich ja vorne im Buch auch beschrieben, war ich ja bei Markus Lanz in der Sendung und bin auf Eva Sepeschi, Holocaust-Überlebende, getroffen. Und diese Sendung hat dann so einen Nachhall gehabt, nicht nur in den Zeitungen, es haben auch israelische Zeitungen darüber berichtet, sondern gerade eben auch bei den normalen Zuhörern und Zuschauern, die mir viele Mails geschrieben haben, die bei Instagram viel kommentiert haben. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht ist doch ganz interessant, was privat so vorging. Und dann habe ich gedacht, wie bist du überhaupt an diese Stelle gekommen? Wie bist du überhaupt in die Lage gekommen, bei Lanz zu sitzen und dich mit einer Holocaust-Überlebenden zu unterhalten?
Ja.
Ja, und das war das die Initialzündung für das Buch.
Ja. Das Besondere an der Sendung, also wer sie nicht gesehen hat, bei Lanz, du beschreibst es in dem Buch eigentlich ganz gut, so lakonisch, dass du, ja, eigentlich du, ich glaube, du bist zum 57. Mal bei Lanz und willst es eigentlich auf der linken Arschbacke absitzen, die Sendung, und gehst mit deiner Unerschrockenheit in die Sendung und plötzlich triffst du eben auf die Holocaust-Überlebende und das, du beschreibst es, glaube ich, auch so, das trifft dich praktisch wie so eine Abrissbirne, dieser Moment. Und warum ist das auch so? Weil es dich eben sehr stark an deinen Vater erinnert. Dein Vater war im Zweiten Weltkrieg Panzerfahrer und kam nach 6-jähriger Gefangenschaft, glaube ich, russischer Gefangenschaft, 1951 nach Hause und hatte sich und ich glaube auch dir und allen anderen geschworen, aufgrund dieser Kriegserfahrung Gräuel auch nie wieder eine Waffe anzurühren. Und du hast ja bei Lanz diesen Moment genutzt, dich zu entschuldigen. Fühlst du dich schuldig?
Ja, es ist schon sehr komplex, das muss man sagen. Also wenn jemand mir sagt, ja, du warst es doch nicht, kann ich natürlich sagen, ja, stimmt. Aber das betrifft uns Nachkriegsgenerationskinder. Das, was mit unseren Eltern passiert ist während des Krieges, ist ja in uns drin, ist in unseren Genen, ist in deren Verhalten drin und wir haben auch deren Verhaltensmuster zum Teil unbewusst übernommen und insofern wird auch dieses Schuldempfinden, ob es jetzt eine wirkliche Schuld ist, sei dahingestellt. Und das muss man sicher noch lange diskutieren. Aber dieses Schuldempfinden ist in uns drin. Und das wusste ich gar nicht, dass es so sehr in mir drin ist. Und da hat sich was entladen, was sich über Jahrzehnte aufgebaut hat.
Mhm. Für dich war das auch, du beschreibst es so, du warst auf der einen Seite tief traurig, du hast geweint, glaube ich, auch in der Sendung.
Ja.
Und auf der anderen Seite hat es dich glücklich gemacht. Kannst du das beschreiben?
Naja, ich habe das so in der Form noch nie rausgelassen und schon gar nicht öffentlich. Vielleicht so im allerengsten Familienkreis, aber so der breiten Öffentlichkeit sowas vorzustellen und sich da so verletzlich zu zeigen, das hat von einem Druck befreit. Mhm. Und das war im Prinzip mit Verlassen des Studios war das schon greifbar.
Ja.
Da war zwar erstmal eine Leere an dem Abend, aber am nächsten Morgen wusste ich, jetzt ist alles anders.
Ja.
Jetzt ist nichts mehr so, wie es war. Das hatte mir der Produzent der Sendung, Markus Heidemanns, hatte mir das schon gesagt, weil wir nach der Sendung noch essen waren. Das wird sich jetzt alles verändern. Und ich habe ihm erstmal nicht geglaubt.
Ja.
Aber was dann passierte, habe ich mir sehr genau angesehen und habe mir auch alle Emotionen, die ich hatte, gemerkt. Und das hat mich tatsächlich sehr verändert. Ja.
Das hat dich sehr verändert. Du sagst ja auch, das ist sozusagen der Ausgangspunkt auch für dieses Buch gewesen und den Entschluss, was ja auch, du nennst es ja Mut, auch ein Risiko ist, dich zu öffnen, also den auch persönlichen Atze Schröder zu zeigen. Gab es auch negative Reaktionen? Also sag ich mal, der ganzen klassischen Hardcore-Fans, die sagen, sag mal, Atze, was ist denn los?
Nee, von den Fans gab es eigentlich nur Beifall.
Ja.
Und Verständnis. Die gesagt haben, wussten wir nicht, aber schön, dass du es uns jetzt mal sagst. Es gab natürlich ein paar völlig Verstrahlte von rechts, die gesagt haben, du Vaterlandsverräter.
Tatsächlich,
aber
also das, die Reaktion hast du auch.
Ja, ja,
aber nicht bei Auftritten, oder?
Nee. Die haben mir geschrieben oder haben bei Facebook und Instagram kommentiert.
Ja.
Aber sowas, wenn du sowas machst, hast du das natürlich immer. Ne?
Ja.
Ein paar. Sagen wir es mal so, früher war das Wort Querdenker noch positiv konnotiert.
Ja, ja.
Und das ist jetzt nun mal gar nicht mehr.
Ne? Ja. Dein Vater, also du beschreibst eben auch sehr persönlich, dein Vater spielt schon eine große Rolle in dem Buch, würde ich sagen. So, und du beschreibst auch davon, dass eigentlich Gewalt allgegenwärtig war. Also jetzt nicht in deiner Erziehung, wobei es auch da ist, dass dein Vater, du sprichst selber ein bisschen davon, von deinem eigenen Jähzorn und du sprichst schon von einer Gewalt, die präsent war in der Familie.
Ja, absolut. Mein Vater kommt aus einer Familie, er hat 8 Geschwister, also es waren 9 Kinder, 6 Jungs, 3 Mädchen und sein Vater hatte eigentlich keine Lust auf Kinder. Dafür hatte er sehr viele, nämlich 9.
9.
Und auf Kindererziehung hatte er auch überhaupt keine Lust. Das heißt, das ist dann seinem Vater wiederum, also meinem Urgroßopa überlassen gewesen. Und es war so ein preußischer Drillhund. Und mein Vater kann sich, glaube ich, nicht daran erinnern, dass er in seinem Elternhaus jemals drinnen gebadet hat. Also es fand alles draußen statt. Und später als 5 Uhr wurde er auch nicht aufgestanden. Also als der dann mit 17 zur Wehrmacht ging, dann war das für den fast eine Erleichterung. Da war sehr viel Gewalt im Haus. Und meine Oma, also die Mutter meines Vaters, hat es auch irgendwann nicht mehr ausgehalten. Die hat sich erhangen auf dem Dachboden, wurde dann von 2 Zwillingsbrüdern meines Vaters gefunden. Die waren 11 und nur, dass man mal so ein Gefühl für das Aroma der Zeit kriegt, das war ja noch vor dem Krieg, die Polizei kam und hat die beiden 11-Jährigen erstmal eingesperrt. Das ist der totale Wahnsinn. Die beiden waren im späteren Leben meine Lieblingsonkels. Da war jetzt Ruhrgebiet drin, ne? Onkels. Ja. Meine Lieblingsonkel. Und haben sich tatsächlich beide so Mitte 40 auch umgebracht. Der eine im Krankenhaus, der andere 14 Tage später im Wald.
Ja. Macht dir das selber Angst, dass du das Gefühl hast, das steckt in dir?
Nee, das steckt tatsächlich in mir nicht drin.
Ja.
Meine Cousins und Cousinen, wir verstehen uns alle ziemlich gut. Wir sprechen darüber und in einigen ist es drin und in vielen eben auch nicht. Und ich gehöre Gott sei Dank dazu. Also das wäre für mich oder war für mich noch nie ein Gedanke.
Ja. Du sagst, es hat keine Frau dich so geprägt wie deine Oma.
Ja.
Und zwar gerade, was deine Lebenseinstellung betrifft. Was meinst du damit?
Ja, meine Oma war schon sehr geradlinig. Die war auch hoch emanzipiert. Und Baujahr 1895, muss man sich mal vorstellen. Die hat 2 Weltkriege erlebt. Gleichwohl hatte sie ein Riesenherz. Und da war so Intelligenz und Bildung gepaart mit sehr viel Mitgefühl.
Ja.
Und das ist mein Ideal. Und vielleicht mag ich deshalb Karl Lagerfeld oder mochte Karl Lagerfeld so gerne, weil man das bei ihm auch genauso gespürt hat.
Ja, was überraschend ist, aber wie du sagst, er ist eigentlich ein Menschenfreund gewesen.
Ja.
Karl Lagerfeld. Über deine Mutter schreibst du nicht so viel, das fällt auch auf in dem Buch. Aber ich würde mal sagen, es kommt so ein typischer Atze-Spruch. Du beschreibst sie folgendermaßen: Deine Mutter, so eine Art Toni Kroos der Familie, nur nicht so schön tätowiert.
Ja, ich hatte ein Bild gesucht, wie das Verhältnis in der Familie war oder der Standpunkt in der Familie. Mein Vater war halt vorne drin, der hat die Dinger gemacht, das war der Lewandowski sozusagen, wenn man es mal so zeitgeistig ausdrücken will.
Ja.
Und meine Mutter fiel nicht so auf, so ähnlich wie Toni Kroos bei Real Madrid, wo er ja wenig für Schlagzeilen sorgt, aber eben auch ein wichtiger Spieler ist. Ja. Und so sind
die entscheidenden Pässe spielt.
Die Mittelfeldspieler, in die Schnittstellen, in die Halbräume. Ja. Und hinten noch alles abräumt. Und so war meine Mutter auch. Eher so still agiert.
Ja.
Und ich habe erst spät erkannt, wie wichtig sie für die ganze Familienarchitektur war und auch für mich.
Bist du eigentlich ein großer Fußballfan?
Nee, ich kenne mich aus im Fußball. Ich lese alles und schreibe ja tatsächlich auch für den Kicker ab und zu. Aber eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung. Das ist reine Boshaftigkeit, weil ich so viele Freunde habe, die im Fußball verankert sind. Hier in München, mein bester Freund ist Mehmet Scholl, würde ich sagen, aus Fußballerkreisen.
Und trotzdem kannst du die Bayern nicht leiden.
Ja, das hat Tradition, ne? Das ist Folklore, die ich da pflege. Ne?
Mhm.
Gerade die aktuelle Mannschaft macht es einem schwer, sie nicht zu mögen.
Ja.
Aber ich bleibe jetzt erstmal dabei. Und ich weiß auch, Brazzo, als er noch nicht wieder in offizieller Funktion war, also als er noch so im Zwischenreich unterwegs war, wir waren mal zusammen hier in der Olympiahalle bei Sportfreunde Stiller mit Scholli und Brazzo war auch dabei, Bart Stuber war dabei.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du mit Brazzo schon mal unterwegs warst. Das ist ja so ein lustiger Vogel, das ist ja so ein feiner Kerl.
Ja.
Also sie machen es einem im Moment wirklich schwer, sie nicht zu mögen, aber erstmal bleibe ich dabei.
Alle kennen Atze. Wenige wissen aber womöglich, was du vor deinem großen Durchbruch mit Alles Atze gemacht hast, dass du nämlich viele Jahre erfolgreich getrommelt hast in verschiedenen Bands. Das klingt dann alles in deinem Buch auch alles ganz nach Atze, so wie du es beschreibst. Eine deiner ersten Bands spielte, wie war das, Punk, Bombast, Rock und nannte sich Kartoffelsalat.
Ja, erst das Konzert fing an mit Punk. Wir waren eine Punkband und dann in der Pause haben wir umgeschwenkt. Dann war Punk für uns tot und dann waren wir eine Bombastband und nannten uns, glaube ich, später Requiem.
Okay, am Ende des Konzertes.
Ja,
er hat also Kartoffelsalat gestartet.
Ja, und Punk kam nicht so an. Wir haben schnell auf den Markt reagiert, sagen wir es mal so.
Das klingt jetzt natürlich total ulkig und nach Quatsch, aber du warst ziemlich ambitioniert auch als Schlagzeuger. Du warst 10 Jahre, hast du Musik gemacht, auch als Tontechniker?
Ja, sogar länger. Ich bin mit 13 zum ersten Mal öffentlich mit einer Band aufgetreten. Die anderen Musiker alle viel älter.
Ja.
Das ging damals noch. Ne? Ich saß wirklich bei einer, also bezahlt auch am Schlagzeug.
Ja.
Da würde heute wenigstens das Jugendamt gerufen, in manchen Gegenden auch das.
Ja. Du warst SEK. So, genau. Ja. Und wurdest du damals auch mit Bier bezahlt oder mit Fanta oder was war deine Gage dann als 13-Jähriger?
Nee, es gab tatsächlich Geld. Und also ich ich wurde die Tage noch gefragt, seit wann hast du keine Geldsorgen mehr? Da muss ich sagen, seitdem ich 15 bin.
Aber du hast ja auch, glaube ich, bis 26 zu Hause gelebt, gell? Also von daher.
Stimmt.
Ja, aber konntest du sammeln.
Ja, meine Eltern wollten kein Geld von mir annehmen, obwohl sie selber nichts hatten.
Mhm.
Und bei mir lag es immer nur so rum. Damals wurde ja alles immer bar bezahlt und in meinem Jugendzimmer lag wirklich die Kohle so rum.
Ja.
Das ist jetzt kein Witz.
Ja.
Und hat mein Vater gesagt, ja komm Junge, ich leg das mal so geordnet für dich beiseite. Und dann habe ich ihm gesagt, Papa, wann immer du was brauchst, nimm dir was. Ich hatte immer Geld, aber es war mir auch immer scheißegal.
Ja. Das klingt auch in deinem Buch eigentlich ganz lustig und doch schreibst du dann, die Zweifel an der ganzen Nummer wurden dann mit schnellem Sex und viel Alkohol betäubt. Was war so schlimm am Musikerdasein?
Naja, die erste Zeit war grandios. Man war im selben Alter wie das Publikum. Irgendwann wurde man älter und es wurden ja, gerade als ich dann später in den Top 40 Bands gespielt habe, hast halt immer nur Nummern nachgespielt.
Ja.
Und das ist frustrierend. Bei 180 Jobs im Jahr.
Ja.
da irgendwie, gerade die Nummern, die man nicht so gerne spielt, die kommen ja besonders gut an, wie von Depeche Mode zum Beispiel.
Oder Walking on Sunshine.
Oder Walking on Sunshine,
Three
Nights of Waves.
Ja.
Solche Nummern machen halt keinen Spaß.
Ja.
Und da hatte ich zeitweise echt den Spaß an der Musik verloren.
Ja.
Und hab dann auf Tontechniker gewechselt, dann musste ich wenigstens nicht mehr zu den Proben.
Dann kam der Startschuss als Komiker, nämlich The Prol. Auch ein schöner Name. Im Schmidt-Theater Hamburg ging das los. Ne?
Ja, wir hatten damals eine Band gegründet, zu dritt, alle drei, ich will mich mal mit eingeschlossen, recht gute Musiker. Mhm. Die anderen beiden vielleicht noch einen Tick besser, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Und das sollte eigentlich so ein Freizeitprojekt sein. Wir hatten alle unsere Jobs und... Ja.
Das habt ihr nebenher gemacht.
Haben das nebenher gemacht und haben so auf Partys gespielt und haben eigentlich auch gar keine Gage genommen, sondern waren einfach nur dabei. Mhm. Und dann kam die Anfrage vom Schmidt-Theater in Hamburg und dann hieß es, könnt ihr so ein bisschen mitmoderieren? Uns ist der Moderator ausgefallen, das haben wir gemacht und dann fand das Publikum das gleich so gut, dass sie uns für einen Monat verpflichtet haben und plötzlich war das, was wir taten, Comedy. Mhm.
Und es war das jetzt Musik, war das Comedy, war das irgendwas dazwischen, war das
Ja, Quatsch, es war so dazwischen. Wir haben die schwierigsten Nummern uns rausgesucht, unter anderem Bohemian Rhapsody und die zu dritt gespielt. Mhm. Und das war so erfolgreich irgendwann, also in relativ kurzer Zeit, so innerhalb von anderthalb, zwei Jahren war das so erfolgreich, dass wir auch schon bei Rock am Ring und Rock im Park gespielt haben und die ganzen großen Festivals. Und jetzt stell dir mal vor, da stehen drei schräge Typen auf der Bühne. Wir haben uns ja auch noch ganz wild angezogen. Ich hatte immer so ein Netzhemd mit so
Da ging es eigentlich los, oder? Da hast du so ein bisschen deine Figur erfunden, oder?
Ja, ja, da ging es los, im Schmidt-Theater eigentlich. Ja. Und dann hat das gut funktioniert. Und wie es dann so ist mit Bands, die richtig gut funktionieren und Erfolg haben, die kriegen irgendwann Streit.
Ja.
Und das war dann Anfang 96 hatten wir dann beschlossen, wir lösen das Ganze jetzt mal auf.
Du hast, glaube ich, beschlossen, das aufzulösen, oder?
Ja. Oh, ja,
kam nicht so gut an, oder?
Ja, die anderen beiden waren ein bisschen sauer auf mich, da hast du schon recht. Ich hatte mit meiner Firma relativ viel zu tun und naja, dieses Angezicke da in der Band, das brauchte ich in meiner Freizeit nicht nur zusätzlich. Deswegen habe ich gesagt, ich steige aus. Damit war die Nummer durch und 1. April 96 war unser letzter Job. Und zwar auf dem 1Live, Geburtstag 1Live ist der Jugendsender vom WDR in Nordrhein-Westfalen. Im Schauspielhaus in Bochum und da haben wir dann feierlich unseren Abschied aus der Szene gefeiert.
Ja. Und trotzdem hattest du ja festgestellt, Komiker, das ist es irgendwie.
Ja, es gab, auch das war wieder ein Zufall, auch das, um jetzt auf den Titel des Buches wiederzukommen, auch das ist mir sehr blauäugig passiert.
Ja.
Und zwar, es gab noch alte Verträge für The Prol und unser damaliger Manager, der auch Rüdiger Hoffmann machte. Rüdiger Hoffmann war zu der Zeit das ganz, ganz dicke Ding. Und er war der Erste, der auch die größeren Hallen, so 3.000-4.000er Hallen voll machte.
Über den du nicht ganz so gut schreibst.
Nee, genau, ist der Einzige, der nicht so gut wegkommt. Das hat aber auch alles seinen Grund. Da steht nichts, was nicht stimmt. naja, auf jeden Fall, unser damaliger Manager meinte, ja, ich habe hier noch den alten Vertrag. Die meisten kann ich absagen. Es gibt einen, den kann ich nicht absagen. Und zwar ist das auf der Kieler Woche. Ne, fahr doch ganz alleine hin, machst ein paar Witze, da stehen 300 betrunkene Segler und dann läuft das schon. Und dann habe ich einen Freund angerufen, so einen Multi-Instrumentalisten. Kannst du nicht mitkommen? Der meinte, welches Instrument? Ja, was hast du denn da? Ja, ich habe hier so eine alte Orgel. Ja, nimm die mal mit, das ist eine gute Idee. Und dann kamen wir da an und dann der Veranstalter fragte auch, wo sind denn die anderen? Ja, die gibt's nicht mehr, aber ich wollte dich nicht hängen lassen und dann... Waren es aber nicht 300 besoffene Segler, sondern eine große Veranstaltung vom NDR mit Vidi Walls.
Und das wusstest du vorher nicht?
Das wusste ich vorher nicht. 8000 Leute vor der Bühne. Aber ich hatte Glück. Laue Sommernacht, alle waren sowieso gut drauf.
Ja.
Dann bin ich auf der Bühne ganz gut klargekommen mit allem, was ich noch so in der Hinterstube hatte.
Ja.
An alten Witzen von meinem Vater.
Da hast du improvisiert.
Habe ich improvisiert. Ja. Und ja, es gibt ja so Abende, wo sowieso alle wollen. Und so ein Abend war das. Ja, und dann standen da alle Kopf und der Funkhauschef vom NDR kam dann danach zu mir und meinte, wir machen eine Comedy-Tour. Ich wusste ja gar nicht mal, was Comedy ist. Wir machen eine Comedy-Tour durch 18 norddeutsche Städte von Flensburg bis Hannover. Hast du nicht Bock mitzumachen? Und dann bin ich da mitgefahren. In 3 Wochen hatten wir 18 Termine. Das hieß aber auch 21 Aftershow-Partys. Ja. Und dann habe ich gedacht, so kann man also auch sein Leben bestreiten. Und da war ich begeistert dabei.
Ja, ihr habt mitgezählt, ja? 18 Auftritte, 21 Aftershow-Partys. Habe ich gehört. Habe ich genau gehört.
Ja, es könnten auch 22 gewesen sein.
Es haben ja nicht alle sofort dein Talent erkannt. Ich nenne mal den Namen Hugo Egon Balder, weil der auch in deinem Buch vorkommt. Damals ja nicht irgendjemand, sondern der Produzent der erfolgreichsten Comedy-Show, nämlich Samstagnacht. Da warst du auch.
Ja.
Und aber es gefiel dem Produzenten nicht so gut.
Ja, naja, erstmal waren alle nett aus dem Ensemble. Egal ob Wiegald Boning, Esther Schweins, Mirko Nonchev. Die waren alle sehr nett zu mir und dann habe ich gedacht, naja, jetzt gehöre ich ja dazu und habe da meinen Auftritt gemacht. Das Publikum bei RTL Samstagnacht war sowieso immer gut drauf.
Ja.
Und da konnte man gar nichts falsch machen.
Wurde der Alkohol ausgeschenkt vor der Show?
Nee, weil sie hatten so einen wahnsinnigen Warm-Upper im Vorprogramm. Der tanzte eigentlich nur.
Ja.
Und Hugo, wahnsinnig wie er nun mal war und ist, hatte da eine riesen Soundanlage installieren lassen. Mhm. Das heißt, da saßen so 250 Leute jeden Freitag oder Samstag. Das war ja live on tape. Und wurden da vor der Sendung beschallt mit einem Druck. Du hast gedacht, die Welt geht unter. Ja. Und dazu hat dieser Warm-Upper getanzt. Völlig verrückt, ein völlig verrückter Typ. Und das heißt, das Publikum war schon in totaler Stimmung. Du hättest auch einfach einen Eimer umkippen können, da hätten alle gelacht. Ja, ich habe da mein Stand-up gemacht und alle haben gelacht. Und ich war sehr zufrieden in meiner Garderobe. Irgendwann geht die Tür auf. Hugo Egon Balder kommt rein, er macht die Tür auch wieder zu. Setzt sich zu mir und sagt, hör mal Atze, war alles ganz nett, aber ich gebe dir jetzt mal einen kleinen Tipp. Du hast null Talent. Lass es, such dir was anderes.
Und er meinte das ernst.
Er meinte das völlig ernst. Mhm. Und der zweite Tipp war, es gibt schon so viele Stand-Upper, der Markt gibt nicht mehr her, der Kuchen ist verteilt.
Ja.
Und mein erster Gedanke war, ja, wenn es so ist, müssen halt zwei aufhören. Ja.
Und du bist das.
Und Hugo hat keine Ahnung. Und Hugo erzählt die Geschichte auch heute noch immer sehr gerne weiter, auch wenn wir zusammen irgendwo in der Talkshow sitzen. Er hat sich aber revidiert mittlerweile. Er hat sogar schon bei zwei Preisverleihungen die Laudatio auf mich gehalten. Hat er sich dann auch nicht nehmen lassen. Ja.
Also er gibt zu, dass er da einer Fehleinschätzung aufgesessen ist.
Ja, ja, ja. In seiner eigenen suffisanten Art. Ich verehre Hugo nach wie vor, auch damals.
Ja.
Ich habe nur gedacht, er hat keine Ahnung.
Ja. Also das, dieses Selbstverständnis hattest du immer. Also dieses...
Ja. Ja. Also wenn ich von der Sache überzeugt bin, dann ziehe ich die auch durch. Und das ist meiner Meinung nach auch für vieles ein Erfolgsrezept.
Ja, ja, durchziehen ist auch ein gutes Stichwort. 2000 ging's los, alles Atze. Und in gewisser Weise der Wendepunkt in deiner Karriere. Und doch war das Projekt Alles Atze eine Sitcom, sehr erfolgreiche, ging ja in 7 Staffeln. Am Anfang eigentlich fast ein Rohrkrepierer. Das ging ja sogar schon so los. Ihr habt einen Piloten gemacht und hattet den bei Pro7, also auch da bist du ganz offen, das sagst du, bei Pro7 vorgestellt. Und das war ja völlig skurril. Erzähl mal.
Ja, total. Aber ich, du siehst schon, es gibt einen roten Faden in meinen Erfolgsgeschichten. Am Anfang klappt das nie.
Ja.
Und das habe ich heute noch bei vielen Projekten. Ich habe gerade noch so ein Immobilienprojekt in Nordrhein-Westfalen, wo meine Mitgesellschafter irgendwann gesagt haben, das wird nie was klappen.
Ja.
Ich komme jetzt gleich wieder zurück auf den Punkt. Aber auch da habe ich denen gesagt, das läuft bei mir immer so. Das sieht aus wie eine totale Katastrophe. Und jetzt, wo es fertig ist, sagen die auch, du hattest recht. Aber in dem Fall war es eben auch so, dass wir, also selbst bei der Ideevorstellung oder Drehbucherstellung, ach so, wir kamen und kamen nicht zu Potte. Wir haben den Dreh nicht gefunden, wir haben den Trick nicht gefunden erstmal. Und dann war das Projekt bestimmt schon dreimal tot. Mhm. Das ging so über 2 Jahre.
Du spielst ja einen Kiosk.
Bis ja. Mhm. Und dann haben wir irgendwann ein gutes Drehbuch gehabt und dann haben wir Schauspieler gefunden. Das hat auch eine Zeit gedauert. Dann haben wir den Pilot gedreht, 98. Und dann gab es die VHS-Kassette mit dem Pilot drauf. Mhm. Und damals hatte Sony Pictures, die als Columbia TriStar noch firmierten in Deutschland, die hatten schon einige Sitcoms erstellt für RTL und deshalb hatte ProSieben gesagt, so das nächste Ding ist aber für uns. So, und ich war das nächste Ding. Also vereinbarungsgemäß ging es dann mit der Produzentin Christiane Ruff und dem Producer Imre von der Heidt eben hier nach
München.
Unterföhring und dann eben in die Zentrale von ProSieben und dann wurde das Projekt vorgestellt und dann das war so typisch, also es war nicht nur typisch München, es war typisch Fernsehen, es war typisch Werbebranche, es war ein totales Klischee eigentlich, was da passierte. Da saß ein Produzent, ein bulliger Typ, den wir im Buch anders genannt haben, mit Maßanzug, blauer Maßanzug.
Der sich aber wiederfinden wird in dem Buch. Also
ja, er ist tot mittlerweile, also das Leben ist gerecht. Und auch so mit weißem Seidenschal. Und an einem Meeting-Tisch saßen bestimmt 3 Assistentinnen von ihm und zwar auch wie Klischee, lange Beine, hohe Hacken, kurze Röcke, Business-Kostüm, sag was, hatten sie.
Ja.
Ja? Und die schrieben alle eifrig mit und zwar alle 3. Es gab eigentlich gar nichts mitzuschreiben, aber alle hatten ein Clipboard in der Hand und schrieben Ja, und dann wurde das Ding gezeigt und dann wurde der Kiosk gezeigt und Biene, meine Freundin da in der Serie, und Murat, der Türke, wurde gezeigt. Und dann, ja, war es zu Ende und er klatschte dann sofort. Also es war alles wie aus dem Bilderbuch und großartig, großartig, großartig. Also toll, toll, tolle Serie, tolle Serie. Diese Blonde mit den langen Beinen, ach, großartig, also toll, also toll, also diese, wo habt ihr die denn hier, diese Blonde mit den langen, Wahnsinn, das ist ja, also diese, und der Kiosk und toll, und diese Blonde mit den langen Beinen und der Türke, großartig. Ja, da holen wir noch ein ganz anderes Publikum ab, der Türke. Ich habe ja selber viele türkische Freunde und das muss man sich mal vorstellen. Was unser einer so als zweites, drittes macht, das macht der Türke als erstes. Also er hat es noch härter ausgedrückt. Ich sag's jetzt hier dem Podcast zuliebe. Ebenso. Und dann, das muss man sich mal, er kam gar nicht von dem Thema wieder weg. Ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, diese drei Assistentinnen, die waren nicht nur dunkelrot, die waren schon blau. Vor Scham. Und
schrieben sich auf. Genau. Und Türke macht das anal.
Und Christiane Ruff und Imre, die mussten sich das Lachen verkneifen. Und ich war am Boden zerstört. Ja. Weil erstens, redet er nur noch über sein Verhältnis zur türkischen Kultur, vor allen Dingen was den Sex angeht. Immer hintenrum, der Türke, wo unser einer als zweites, drittes draufkommt, da fängt der Türke die Hintertür, das muss man sich mal vorstellen. Und dann kann man irgendwann wieder auf die Serie zurück. Ja, 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 super, super, die Blonde mit den langen Haaren. Ja, der Kiosk ist auch scheiße, 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 Kiosk ist scheiße, keiner will den Kiosk sehen.
Das war die zentrale Idee.
Von mir war überhaupt gar nicht die Rede, aber keiner will den Kiosk sehen. Was wir brauchen, Christiane, super Serie, aber wir brauchen sowas in der Art. Wir brauchen so Jetpiloten, die ins All fliegen und wenn sie zurückkehren, warten vollbusige Blondinen auf die.
War jetzt nicht wirklich ganz direkt deine Idee.
Genau, das war nicht ganz mein Sujet. Und ja, damit war das Projekt auch mal wieder tot. Ja. Und dann saßen wir nachher im Flieger und die beiden, die waren nur noch am Lachen, Christiane und Imre, und haben dann auch ihn immer zitiert. Über Jahre wurde der noch zitiert, auch wenn wir gedreht haben. Ja, und dann konnten sie, weil ProSieben dann das Projekt abgelehnt hatte, konnten sie damit zu RTL gehen. Die Kassette ging dann nachmittags an Marc Conrad, damals Programmchef RTL, und der hat dann direkt bestellt.
Ja.
Und so ging die Sache dann gar nochmal wieder gut aus.
Ja, aber auch dann ging's los. Ihr habt die erste Folge, erste Staffel habt ihr abgedreht und dann...
Genau, wir haben 99 die erste Staffel gedreht und im Januar 2000 ging es dann auf den Sender.
Genau, und dann war die Einschaltquote nicht so, wie ihr erhofft hattet, und dann wurde das Ding eigentlich, bevor es losging, wurde es schon wieder eingestellt.
Ja.
Aber es gab doch trotzdem 7 Staffeln.
Ja, die Quote war erst scheiße. Und ich weiß noch, ich war bei meiner Schwester in den USA und dann wurde am nächsten Morgen wurden irgendwie Quoten ermittelt und die waren echt schlecht. Und die waren erstmal 4 Wochen lang schlecht. Die waren so schlecht, dass RTL mir eine Absage geschrieben hat und die vereinbarte Abfindung gezahlt hat.
Du warst schon raus.
Ich war komplett raus. Ja. Und aus lauter nach Frust bin ich dann mit meiner Freundin nach Teneriffa, da waren wir im Norden wandern. Und dann kam irgendwann samstags morgens kam ein Anruf, die Serie lief ja immer freitags abends von Christiane Ruf. Du wirst es nicht glauben, wir haben plötzlich super Quoten. Die Quote ist sensationell.
War irgendwas gemacht? Woran hattest du?
Es war
2 Zentimeter lange, längere Haare, mehr Locken.
Nein, war kein erkennbarer Grund. Der Wind hatte sich einfach gedreht. Und ab da waren dann für Jahre die Quoten gut.
Ja.
Das Allerbeste ist, dass ich die Abfindung nie zurückzahlen muss.
Ach, du hast dann praktisch nochmal so eine Prämie oben drauf gekriegt, eigentlich die Kündigung war.
Ja, ich sage ja, am Ende geht immer alles gut aus.
Du hast dann wirklich richtig Gas gegeben. Also das ging dann 2000 los, 7 Staffeln, du hast 300 Auftritte im Jahr gehabt. Ein Leben auf der Überholspur, wie man so schön sagt. Und du schreibst auch im Buch so, wir nahmen alles mit, was ging, was immer das auch bedeutet. Und 2008 gab es eine Zäsur. Irgendwie führte das Ganze dann doch zum
Zusammenbruch. War zu viel. Es war einfach zu viel. Und das war, ich werde nie vergessen, was an dem Tag alles für Termine waren.
Ja.
Das war ich, glaube ich, morgens für die ARD-Sendung mit der Maus. Also frag doch mal die Maus mit Dr. Eckert von Hirschhausen. So eine Quizshow. Nachmittags war für RTL was oder umgekehrt. So genau weiß ich dann auch nicht mehr. Dann habe ich abends in Frankfurt meine 2 Stunden Live-Auftritt gemacht und bin anschließend noch nach Bochum zu einer Gala von einer Telekom.
Wolltest du das alles? Also oder warst du fremdbestimmt, dass sie gesagt haben, hast du schon mal in deinen Terminkalender?
Ich habe der Agentur gesagt, alles, was geht. Was geht. Ich bin der Härteste. Ich nehme das alles mit. Und ich habe es auch geglaubt, dass ich der Härteste bin. Und es konnte ja irgendwann nicht mehr gut gehen.
Ja.
Und dann bin ich mit meinem Manager am Rhein spazieren gegangen am nächsten Tag, weil wir so eine Stunde Mittagspause hatten. Und da wurde mir ganz schwarz vor Augen. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, eine lupenreine Panikattacke. Zurück zum Hotel und dann, ja, das war dann so ein Warnschuss.
Hast du richtig Angst gehabt in dem Moment?
Nee, aber das war so eine, plötzlich war alles so sinnlos. Und das beschreiben ja viele Leute, die mal so in so einem schwarzen Loch stecken. Ja. Und dieses schwarze Loch habe ich auch gesehen.
Das war dir alles egal?
Auf einmal, in dem Moment war mir wirklich alles egal. Aus irgendeinem Grund habe ich mich nur rasiert mit das. Und der Plan war dann, wenn es einen gab, also höchstens noch mich aufs Fahrrad zu setzen und nach Afrika zu fahren. Aber es hatte alles keinen Sinn mehr. Ich war nicht mehr ansprechbar für irgendwas. Komischerweise dauerte das alles nur einen Tag.
Ich
habe abends schon wieder auf der Bühne gestanden.
Ja. Wahnsinn. Ja, genau. Es ging dann ja tatsächlich relativ schnell weiter.
Das war ein guter Warnschuss und kurzer Warnschuss, Gott sei Dank. Das hätte auch anders enden können.
Hast du danach was geändert?
Ja, da bin ich achtsamer geworden, vor allen Dingen mit mir selbst.
Nur noch 2 Termine am Tag?
Ja, tatsächlich. Und 2 empfinde ich auch nicht als viel.
Ja.
Und noch mehr Urlaub gemacht, auf jeden Fall. Also immer, wenn ich da war, war es noch relativ viel Gas, Vollgas. Aber immer mal wieder unterbrochen. Und wenn jetzt eine Tour geplant wird, dann ist es meistens so, dass das automatisch schon nach 3 Wochen wieder mindestens 10 Tage Urlaub eingeplant werden. Ich habe auch mal eine ganze Frühjahrstour abgesagt. Das ist jetzt vielleicht 5 Jahre her. Und da saß ich auf Fuerteventura, war ich zum Kiten auf Fuerteventura und sitze so am Strand und schaue so aufs Meer, auf den Atlantik und denke mir, ach, auch ganz schön. Da habe ich in der Agentur angerufen und habe zu Töne, meinem Manager, ich habe seiner Mitarbeiterin gesagt, sag mal die Frühjahrstour ab. Und normalerweise, wenn du sowas machst, ist ja eine Agentur die Hölle los. War es ja vielleicht auch, ich habe es noch nicht so mitgekriegt. Da die mittlerweile aber ganz viele Künstler vertreten, ist das nicht mehr so schlimm. Und Töne rief mich dann nachmittags an und meinte, endlich hast du es begriffen.
Ja, sehr gut, wenn das der Manager sagt. Genau, Töne ist auch ein schöner Name. Ja. Zu einem anderen Thema, Playboy. Die erste Berührung mit dem Playboy, beschreibst du auch sehr schön in deinem Buch, war 2007 bei Dreharbeiten zum Film U900 und der Filmpartnerin Doreen Jacobi. Nur so viel, du hast eine Bettszene gedreht, Doreen Jacobi war im Playboy, gerade zu sehen.
Aber da muss ich nochmal eben richtig stellen, das war nicht meine erste Begegnung mit dem Playboy.
Stell mal richtig.
Ich war früher schon ein Playboy-Fan, ich hatte Playboy sogar im Abo, da war ich noch relativ jung.
Bezahlt.
Sehr zum Leidwesen meiner Mutter. Kam ja bei uns zu Hause an. Es wurde dann, dieser Griff war automatisch, dass man das Titelblatt nach unten drehte.
Ja. Wie alt warst du da?
Ich glaube, so mit 17 ging es los. Und ich habe es ja eben schon im Trailer gesagt. Ne? Ich habe ja wirklich die Interviews gelesen und mich auch sonst natürlich anhand der Bilder informiert, wie schön die Welt ist.
Ja. Die weibliche zumindest, genau.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber im Playboy wurden auch sehr kontroverse Themen behandelt. Ja. Zum Beispiel das Thema Homosexualität. Werde ich nie vergessen, das Heft, wo, glaube ich, so ein stilisierter Penis drin war. Und ich damals nicht sicher war, als Jugendlicher, soll ich das jetzt lesen oder nicht? Nehme ich da Schaden? Das war, ich habe richtig Anlauf genommen, um das zu lesen. Aber werde ich nie vergessen.
War damals ja ein Tabu, tatsächlich.
Absolut. Und der Paragraph 175 wurde, glaube ich, erst in den 90er Jahren gelöscht, ne? 93 oder so. Ja, auf jeden Fall, die Geschichte, auf die du hinaus willst, ist, wir haben den U-Boot-Film gedreht und wir haben alle Szenen, die nicht mit dem U-Boot spielen, nämlich noch in Deutschland spielen, 1944 oder 43, haben wir in München in der Bavaria gedreht und da gab es eben auch den General Strasser. Und seine Frau, seine hübsche, blonde Frau, mit der Atze ein Verhältnis hat, ich spreche jetzt in der dritten Person, das war eben Doreen Jacobi. Und die war ein halbes Jahr vorher im Playboy. So, jetzt stellt euch alle mal vor, ihr habt eine Bettszene mit einer Frau, die ein halbes Jahr vorher im Playboy war.
Das macht was mit einem.
Und das ganze Team, zumindest alle Männer, hatten diesen Playboy natürlich und freuten sich auf den Drehtag mit Doreen. Und ich habe mich natürlich auch gefreut und habe gedacht, naja, diese harten Dreharbeiten haben sich jetzt doch noch gelohnt. Wir drehen in der Villa am Starnberger See. Das wird so toll. Wird so richtig schön werden. Und ich hatte mir auch für abends nichts vorgenommen. Man muss ja bereit sein. Und dann kam Doreen ans Set und sie war ein wahnsinnig netter Kumpeltyp. Also wahnsinnig nette Frau ist das. Der man wirklich über Stock und Stein, über jedes Thema sprechen kann. Und wir mussten relativ lange warten, weil das ganze Schlafzimmer da in der Villa umgebaut wurde, mit Beleuchtung und entsprechenden Kamerasachen.
Und du wolltest ran eigentlich.
Und ja, genau, ich wollte jetzt zeigen, wo der Frosch und so weiter. Ne? Und ja, es war ein sehr heißer Tag, wir haben im August gedreht und ich lief eigentlich schon den ganzen Tag in Unterhose da rum. Ich hatte so eine, die ich eben auch da im Bett tragen sollte.
Eine Hautfarbene?
So Leoprint, so eine Leo-Unterhose hatte ich an.
Und Figur betont.
Ja, und sie hatte auch schon so Strapse und so weiter. Mhm. Und hatte auch noch so einen Bademantel drüber. Und dann haben wir haben den ganzen Tag eigentlich gescherzt. Ne? Auch je näher wir den Dreharbeiten kamen, desto mehr haben wir uns so lustig gemacht, was gleich alles abgehen wird. Ne? Und ich werde dir mal zeigen, ne? Wo der Hammer hängt. Ich ziehe dich im ersten Gang bis 80. Atze, das überlebst du nicht. Und da habe ich ihr noch gesagt, Doreen, wenn wir gleich drehen, ne, gib richtig Gas. Ne? Du kannst auch ruhig zuschlagen. Ne? Es muss krachen. Wenn wir schon eine Bettszene drehen, dann muss es krachen. Da muss der Zuschauer im Kino sitzen und denken, ich wäre gerne dabei gewesen. Naja, und dann waren die Stellproben. Wir liegen da im Bett und Doreen, dann drehst du dich. So ist ja alles durchchoreografiert und macht eigentlich überhaupt keinen Spaß. Und dann meinte aber Sven irgendwann, der Regisseur, Sven Unterwald, sag mal, als du springst ja anschließend aus dem Fenster und da kommt der Schnitt und dann springt der Stuntman. Mhm. Das Bild mit dem Stuntman ist übrigens auch im Buch drin. Mhm. Könntest du die Szene nackt spielen? Da müssen wir nicht schneiden. Mhm. Ja, klar, natürlich, kein Thema, ne? So große Klappe. Und dann ist es soweit und stehen aber 30 Leute da in dem Raum. Ja. Beleuchter, Kameraassistenz, Kostüm, Maske. Continuity, alles ist da und
ohne Hose
und ich nackt und da hat mir mein vegetatives Nervensystem so einen kleinen Streich gespielt. Ich sag mal 2 Zentimeter weniger und ich hätte auch die weibliche Hauptrolle spielen können. Und ich habe zwar abends mit Doreen einen getrunken an der Theke, aber sie hat sich eigentlich nur noch darüber lustig gemacht. Sieht man Gott sei Dank im Film nicht.
2015 warst du dann nicht nur Playboy-Leser und Abonnent, sondern sogar Testimonial für den Playboy.
Ja.
Mit der Unterzeile, der Playboy ist der Beweis, Männer können lesen. Und unter anderem auch mit Felix Neureuther, der war auch Teil der Kampagne, Peter Maffay und Armin Rohde. Ist Atze ein Playboy?
Das ist ja jetzt mal eine Frage. Ich weiß die Definition von Playboy nicht. Wenn du jetzt gesagt hättest Gentleman, hätte ich sofort ja gesagt.
Ja. Ist das ein Unterschied zwischen Playboy und Gentleman?
Da bist du ja eigentlich der Fachmann. Was hat der Playboy, was der Gentleman nicht schon inkludiert?
Also im Playboy ist immer der Gentleman inkludiert. Ja. Aber ich glaube, der Gentleman hat grundsätzlich so ein bisschen, da ist die Etikette noch sehr, also dem fehlt noch ein bisschen das Spielerische. Ich glaube, der Playboy bleibt ein Leben lang ein großer Junge. Mit Manieren, mit Interesse für kulturelle Dinge, aber eben auch dieser Spaß am Leben. Ich glaube, der spielt eine ganz große Rolle beim Playboy. Hast du dich witzemäßig auch schon vom Playboy inspirieren lassen?
Ja, unbedingt. Wahrscheinlich war das immer so die erste Seite, die ich gelesen habe. Immer schon. Eben auch als jugendlicher Musiker.
Tauchen Playboy-Witze bei dir im Programm auf?
Ein Playboy-Witz, den kriege ich nicht mehr zur Gänze hin, aber ich habe ein Stück dieses Witzes, habe ich später im Programm verarbeitet. Und es waren ja traditionell immer sehr gute Witze, das muss man schon sagen. Du kannst natürlich nicht 20 Top-Witze auf eine Seite schreiben, aber es waren immer 5 richtig gute Dinger dabei. Und in einem Witz war eine Definition, der Unterschied zwischen einer Schlampe und einem Miststück. Weißt du es?
Nee.
Trommelwirbel, wir müssen jetzt ein. Die Schlampe macht's mit jedem, das Miststück mit jedem außer mit dir.
Okay, der ist aus dem Playboy, oder?
Der ist aus dem Playboy.
Und den führst du auf.
Dann habe ich früher im Programm gehabt, würde ich vielleicht heute noch charmanter verpacken. Ich habe ja auch, ich hatte vor 5 oder 6 Jahren ein Programm, das hieß Richtig Fremdgehen.
Ja, genau, das war sehr erfolgreich.
Das war sehr erfolgreich, ja. Mhm. Und da war am Anfang habe ich das Publikum angesprochen. Comedy ist ähnlich wie Musical. So eine Pärchenveranstaltung. Du hast so 80% Pärchen. Ne? Der Rest traut sich alleine. Aber Comedy ist insofern so schön, weil man lacht zusammen als Pärchen und kann nach Hause fahren und kann sich nochmal das ein oder andere Ding erzählen. Ich glaube, das macht's aus. Auf jeden Fall bei richtig Fremdgehen, habe ich mein Publikum begrüßt und dann habe ich gesagt, so, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. So. In großen Städten wurde gelacht, in den meisten Städten nicht.
Tatsächlich,
ja. Ja. So Hamburg, München, Berlin war kein Problem. Aber so eins drunter kamen wir auch schon, so gerade in der Provinz kamen wir, oh, waren nicht mehr alle begeistert. Und wenn ich es jetzt so erzähle, nehme ich ihn, glaube ich, wieder mit rein.
Ist Atze ein Sexist?
Nee, gar nicht. Entschuldigung, gar nicht kann man ja nicht sagen. Ich glaube, niemand ist gar nicht Sexist. Aber sich klar zu positionieren, ist ja noch kein Sexismus.
Ja.
Wenn man dem anderen Geschlecht und allen Geschlechtern das Gleiche zugesteht, dann löst sich das, glaube ich, schon ein bisschen auf. Mhm. Und wenn man, jetzt habe ich eben einen Missstückwitz gemacht, könnte man genauso auf Männer projizieren.
Genau.
Und umgekehrt haben Frauen das gleiche Recht, so durch die Gegend zu ziehen, wie ich es früher in jungen Jahren gemacht habe.
Ja.
Und ich freue mich über jede Frau, die sexuell selbstbewusst genug ist, um sich zu, also im besten Sinne zu nehmen, was sie braucht.
Mhm. Wie oft am Tag fragst du dich denn heute noch, was würde Atze denn jetzt machen?
Nicht mehr so oft. Also es gab Situationen, wo ich noch schüchterner war oder sagen wir, wo ich in etwas kontroversere Situationen kam, wo ich mich das wirklich gefragt habe, ne? Wie würde Atze jetzt reagieren? Aber wie heißt das so schön, man wird ruhiger. Ich bin vor einem halben Jahr noch in Hamburg mit dem Kleinstwagen meiner Freundin, die fährt einen Suzuki Swift. Und da kam der Bühnenatze mal kurz in mir durch. Und zwar musste ich rechts rüber in die Spur, bin bis ganz nach vorne gefahren. Also unrechtmäßigerweise wollte ich rechts reinziehen, um da die Abbiegung noch zu kriegen, mitten in Hamburg. Und da kam mir so ein Lamborghini SUV aber dazwischen. Und der war aber so ähnlich drauf wie ich und hat auch keinen Millimeter zurückgezogen. Und ich muss sagen, also mit so einem Swift ist das keine gute Idee. Ich glaube, er hatte nur einen dreckigen Reifen und bei mir war die ganze Seite kaputt.
Tatsächlich? Also es kam,
ich habe nicht zurückgezogen. Nein? Hab's kommen sehen. Ich weiß auch noch die Millisekunde, wo ich gedacht habe, das hat jetzt hier keinen Sinn. Aber dann kam wirklich die Atze-Seite durch, die öffentlich bekannt ist und ich habe dann einfach draufgehalten.
Ja. Ihr seid dann ja wahrscheinlich beide ausgestiegen? Wie ging es dann weiter?
Nee, er ist nicht ausgestiegen. Nee? Da habe ich, wenn wir da stehen geblieben wären, dann hätte Hamburg für einen halben Tag stillgestanden. Das war auf der Kennedy-Brücke und dann steht Hamburg, wenn da was ist, absolut still. Dann haben wir uns aber irgendwie falsch verstanden am nächsten Halt. Ich wollte noch so eine Entschuldigung rüberbrüllen. Er brüllte nur zurück, ich habe genug Zeugen, fahr weiter. Und leider bin ich dann weitergefahren. Er hat mich dann direkt wegen Fahrerflucht angezeigt.
Ja.
Gott sei Dank habe ich so eine Stunde später mich auf einer Polizeiwache gemeldet und dann gab es eine Geldstrafe und damit war die Sache vom Tisch.
Wusste der, mit wem er sich da angelegt hat?
Also Gott sei Dank nicht. Also eigentlich, und so sind wir ja drauf gekommen, wann kommt der wahre Arzt nochmal durch oder wann vermisse ich den?
Ja.
Eigentlich war die Aktion total blödsinnig. Passiert mir nicht wieder.
In deinem Buch lederst du an einigen Stellen auch mal richtig los.
Selten.
Das stimmt, aber wenn, dann richtig. Deine Verachtung zeigst du dann auch ganz unverblümt, kann man schon so sagen.
Jetzt bin ich gespannt,
um jetzt geht. Beispielsweise deine ehemalige Klassenlehrerin, Frau Zorn, Gottes Zorn nennst du die.
Ja. Da habe ich den Namen natürlich geändert.
Ja,
Aber
die bekommt ja richtig ihr Fett weg.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also ich bin heute noch sauer auf die. In der zweiten Klasse, damals in der Grundschule, zu meiner Zeit gab es schon Zeugnisse und es gab Schulnoten. Gibt es, glaube ich, heute auch nicht mehr. Da wird nur so
gekuttelt.
Ja, da wird quasi gesagt, in welche Richtung das Ganze geht. Atmet korrekt und ist immer gut gekämmt. Die hat mich vor der ganzen Klasse vorgeführt. Alle hatten ihre Arbeit wiederbekommen, ich als Letzter. Ich hatte erst gefragt, Frau Zorn, ich habe meine Arbeit gar nicht wiederbekommen. Ja, liebe Kinder, der Arzt hat seine Arbeit nicht wiederbekommen. Aber warum hat er sie nicht wiederbekommen? Weil er so doof ist. Und dann hat sie das Heft aufgeklappt und so gezeigt und war alles rot angestrichen. Der Arzt ist so dumm, dass er das noch nicht mal kann und das noch nicht mal kann. Und
das
für immer, für ewig mir die Lust an der Schule verdorben.
Ja. Es gibt noch einen anderen, über den haben wir kurz gesprochen, Komiker, Kollege Rüdiger Hoffmann. Der kriegt auch sein Fett weg.
Ja, es war schon kurios. Wir haben damals für den Quatsch-Comedy-Club immer hier in München aufgezeichnet. Und Rüdiger war damals der Superstar. Und so Michael Mittermeier oder Ingo Appelt und ich, wir wurden immer so in weiter entfernten Garderoben untergebracht. Aber auf dem Weg ins Studio mussten wir immer an Rüdigers Garderobe vorbei. Und da stand immer ein Aufpasser, der uns in niederem Volk dann gesagt hat, ihr müsst leise sein, der Rüdiger braucht seine Ruhe und so. Und er war schon eine ziemliche Primadonna und ich glaube, er ist es heute auch noch.
Das gab's wirklich. Also auch unter euch Kollegen, da gab's schon die ein bisschen mehr dievenhaftes Verhalten an den Tag gelegt haben.
Ja, es gibt nicht viele, aber Rüdiger gehörte definitiv dazu. Und ich weiß, dass Michi Mittermeier und ich uns bis zum heutigen Tag darüber lustig machen. Ja,
ihr geht euch auch aus dem Weg. Also nicht Mittermeier und du, sondern Rüdiger. Und
ja, man sucht nicht seine Nähe. Also wenn man jetzt, also ist jetzt auch keine Feindschaft oder so, aber er ist schon doch bis heute sehr überzeugt von seinem Dasein.
Ja. Du bezichtigst dich ja auch selber an der einen oder anderen Stelle des Jähzorns. Ist der Mensch hinter Atze gar kein so netter, lässiger Kerl, wie die Kunstfigur vermuten lässt?
Doch. Ich bin schon lässig. Noch lässiger als früher. Aber früher hatte ich eben tatsächlich auch Jähzornanfälle und diese Wut und gleichwohl auch die Traurigkeit, die in mir steckte, die hat sich so ein bisschen mit der Bearbeitung unserer Familiengeschichte aufgelöst. Aber ich war schon früher, sagen wir zu 99%, ein netter Mitmensch, der darauf geachtet hat, dass allen gut geht. Aber wenn so diese Jähzorn-Taste gedrückt wurde, dann gab es auch kein Zurück mehr.
Lieber Atze, ich hoffe, es geht dir gut. Wir sind auch schon fast am Ende. Ich finde, wir können uns gar nicht mehr zuprosten. Das ist ja gar nichts mehr
drin bei dir.
Wohl sein. Am Schluss stelle ich...
Mein Gott, war das lecker.
Ja, bei mir ist es immer noch lecker.
Hammer.
Ja. Zum Schluss stelle ich jedem Gast ein paar schnelle Fragen. Das ist schön. Und bist du bereit?
Total.
Ketchup oder Mayo?
Mayo. Das ist einfach alles mit Ei.
Alles mit Ei.
Ich finde immer so schön, wenn Köche sagen, braucht ihr noch Mayo und dann eben schnell eine machen. Sich ein Ei nehmen, ein bisschen Öl und so eine Minute später hast du eine selbstgemachte Mayonnaise. Herrlich.
Bier oder Wein?
Bier. Ach, so ein schönes Pilz. Das Schönste an der Weinprobe ist das Pilz danach, sagt man. Ne?
Lachen oder weinen?
Lachen, unbedingt. Ja, ich bin zwar nah am Wasser gebaut, also im Kino und bei traurigen Filmen kann man mich auch mal heulen sehen, aber ich lache natürlich lieber, ja.
Joko oder Klaas?
Oh, das ist gemein. Das ist gemein. Mit Klaas durch Berlin, mit Joko Stangelwirt.
Aha. Beides deine Welt?
Ja, absolut. Ich war jetzt noch im Salzburger Land, weil ich nicht in den Stangelwirt wollte. Weil ich gedacht habe, keinen Bock auf Promis.
Ja.
Und dann gab es halt auch so ein Samstagsabends-Dinner, wo man mit so einer kleinen Gruppe mit Gästen zusammensaß. Und wer sitzt neben mir? Der Junior vom Stangelwirt.
Und hat die böse angeguckt.
Ja, am Ende, wir haben uns super verstanden und am Ende des Abends hatte ich sowieso den Eindruck, ich bin im Stangelwirt und habe gesagt, ich fahre jetzt ab jetzt wieder nur noch in Stangelwirt.
Mario Basler oder Mario Barth?
Basler, den habe ich letzten Freitag noch getroffen bei der NDR-Talkshow. Und das ist ja auch neben den ganzen großen Sprüchen ein reizender Mensch privat.
Ja, aber wer ist der größere Komiker von den beiden? Mario Barth oder Mario Basler?
Ach, Mario Barth ist schon handwerklich ein sehr, sehr guter Komiker. Ja, also wenn du mich so fragst, wer der größere Komiker ist, dann Mario Barth, ja.
Porsche oder E-Bike?
Oh, E-Bike ist absolut ehrenrührig. Also ich würde nie ein E-Bike fahren, nach dem Schlaganfall. Ja. Porsche sieht immer gut aus, jetzt wohne ich in Hamburg, da ist Porsche ja schon fast vulgär, weil jeder einen fährt. Und da bin ich mit einem ganz normalen Fahrrad unterwegs. Aber E-Bike ist für mich ein No-Go. Also vielleicht mit Mitte 80 denke ich mal kurz drüber nach.
Samstag oder Sonntag?
Samstag. Da kann man auch nochmal richtig schön eskalieren und hat den ganzen Sonntag noch, um einigermaßen wieder ins Leben zurückzufinden.
Reich oder berühmt?
Reich. Berühmt ist nix.
Nein. Das ging schnell.
Ja, ganz klar.
Hättest du auch sagen können, berühmt bin ich schon.
Nein, aber weil es ja, ich will ja gar nicht berühmt sein.
Du willst gar nicht berühmt sein?
Nee. Ja. Was hast du davon? Höchstens, dass du mal irgendwo schnell an den Tisch kriegst, aber... Ja.
Aber dir geht's ja trotzdem um die Anerkennung. Also ich meine, du, ein Mensch, der auf einer Bühne steht und keine Anerkennung erfährt.
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Sagen wir es mal so mit Hannibal vom A-Team.
Ja.
Das ist mir wichtig. Nee, aber ich möchte nicht berühmt sein. Nee.
Ja.
Und wenn du mich dann fragst, die Wahl, dann nehme ich lieber das Geld. Mhm. Dann gebe ich dreimal so viel Trinkgeld, dass ich den Tisch beim nächsten Mal auch so kriege.
Mhm. Bestsellerliste oder Comedy?
Bestsellerliste. Weil... ich schon immer ein Bücherwurm war und mir Inhalte sehr wichtig sind. Mhm. Und beim Comedy-Preis kann man doch auch, sagen wir mal, mit einer guten Saison und drei guten Sprüchen nach vorne kommen. Aber in der Bücher-Bestsellerliste, da muss man schon echte Inhalte liefern.
Ja. Wie sind die Literaturpartys? Die After-Literaturpartys?
Ja, ich spreche ja hier mit dem Fachmann. Du kennst dich ja auch aus. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher Frankfurter Buchmesse. Ich kenne keine Messe, wo so viel gesoffen wurde wie da. Da im Frankfurter Hof, da beim Literatentreffen, da war ja, also da brauchtest du wirklich eine Leber aus Stahl. Mhm. Deswegen waren so 2 Jahre keine Buchmesse auch mal ganz gut.
Zur Regeneration. Wenn du nochmal 25 wärst, was würdest du tun?
Ich würde auf jeden Fall eher nach Hamburg ziehen.
Aha.
Oder nach München.
Ja, warum?
Erstmal ist schon mal viel mehr los. Die Anzahl der Möglichkeiten, die größere Anzahl der Möglichkeiten, das begeistert mich total.
Mhm.
Und in beiden Städten habe ich viele Freunde und ich habe vielleicht zu lange noch in der Provinz ausgehalten. Ich hätte es 10 Jahre mindestens eher machen sollen.
Steckt in dir die Provinz noch?
Doch, ja, steckt noch drin. Also vielleicht ist das auch so eine kleine Angst, dass ich zu provinziell daherkomme. Aber naja, da ich jetzt im bayerischen Hof wohne, hoffe ich immer, dass das Gottschalk-Gen so ein bisschen auf mich überspringt.
Ich finde, das Gottschalk-Gen, das brauchst du gar nicht. Lieber Atze, vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen, eine große Ehre. Und ja, Mensch, da ist schon wieder was im Glas. Sehr gut. Lass uns anstoßen.
Ja, Florian, danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Sehr schön.
Auf dein Wohl. Ah. Wunderbar. Mensch.
Oh, schmeckt ja gut.
Wir sind was hast du denn jetzt
eigentlich? Ja, mein Gott, was hat man mir denn da gestern Abend gegeben?
Das ist jetzt noch mein Bergamott-Negroni. Bisschen die leichtere Variante für den ersten Drink des Abends, sage ich jetzt mal. Auf der Basis von dem Bergamott-Likör, bisschen Campari natürlich für die Bitternote und ein schöner italienischer Wermut für die würzige Note. Und das Ganze mit einer Orangenzeste abparfümiert und ganz einfach auf Eis gerührt. Rezept gibt es natürlich auf www.playboy.de.
Ich habe ja den direkten Vergleich. Ich habe gestern Abend, bevor ich ins Bett ging, Negroni getrunken. Bin aus dem bayerischen Hof raus. Nicht, dass ihr denkt, das war da in der Bar.
Nicht
das
in der Falksbar.
Nein. Das war, ich bin einmal um die Ecke gegangen. Und kein Vergleich.
Vielen Dank. Okay.
Wo finde ich dich hier in München?
Zukünftig wieder hier im Hart. Ich war ganz lange im bayerischen Hof, in der Tat, für die Falksbar zuständig.
Gibt es hier Fremdenzimmer?
An dieser Stelle, meine Damen und Herren, werden jetzt Telefonnummern ausgetauscht.
Mein Gott, ist das gut.
Vielen Dank.
Finde ich auch. Vielen Dank, Maike.
Danke.
Vielen Dank,
Anselm.
After Hours, die Playboy-Bargespräche, ist ein Podcast von Playboy, produziert von Alex Wunschel. Moderation Florian Beutin. Mehr Infos zu den Interviewgästen und die Rezepte für die Drinks von Maike findet ihr auf playboy.de/podcast. Feedback und Vorschläge für den Podcast bitte an podcast@playboy.de.